Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Sie heute auch wieder sehr herzlich zu unserem Podcast Women for Innovation begrüßen. Das ist bereits die 6. Ausgabe unseres Podcasts, in dem wir Frauen aus der Innovationsszene in Österreich und aus dem Innovationsschutzbereich zu uns einladen, um ihre Leistungen auch ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Ich bin Tanja Spendling-Wimmer und leite bei der Austria Wirtschaftsservice den Bereich Innovationsschutz, Entrepreneurship und Deep Technologies. Und gemeinsam mit unserer Geschäftsführerin Edeltraut Stiftinger werden wir heute wieder durchs Programm führen. Dieses Mal haben wir auch eine ganz besondere Frau ins Studio geholt, die für notwendige Rahmenbedingungen sorgt, wenn es ums Thema Innovation geht. Und zwar handelt es sich um Beate El-Ciakli, Abteilungsleiterin für Grundsatzangelegenheiten und Forschungseinrichtungen im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Ja, bevor wir aber ins Detail einsteigen, auch noch ein kurzer Rückblick. Denn vor einigen Wochen wurde in Österreich der neue FTI-Monitor 2024 vorgestellt. Und dieser vergleicht Österreich beispielsweise mit anderen Innovation Leader, also anderen Ländern in Europa. Die Innovation Leader in Europa sind vornehmlich skandinavische Länder. Und hier wird verglichen, wie Österreich im Vergleich zu denen zu verschiedensten Parametern der Forschung, Technologie und Innovationsszene abschneidet. Und dieser Monitor wurde eben gut präsentiert und da zeigt sich auch grafisch ein interessantes Bild. Wir sind aber heute nur auditiv unterwegs, deshalb würde ich es kurz beschreiben. Wenn man auf die Webseite dieses FTI-Monitors klickt, sieht man unterschiedliche Parameter in verschiedenen Farben und eines dringt natürlich hervor und das ist die Farbe Rot, auch dem Ampelsystem geschuldet, sind die Gründungen dort ganz in Rot gehüllt. Und das kennzeichnet einen gewissen Schwachpunkt im Vergleich eben zu den Innovation Leaders. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, warum ist denn Österreich hier so ins Hintertreffen geraten? Und da gibt es zwei Gründe, die angeführt werden. Einerseits die Spin-off-Quote, die doch deutlich niedriger ist. Und das ist ja auch ein wichtiges Thema, das wir auch schon in den vergangenen Podcasts immer wieder mal behandelt haben und dem sich auch der NCPIP groß widmet. Und das zweite Thema ist das Risikokapital. Das heißt, Gründungsvorhaben erhalten weniger Risikokapital als bei den Innovation Leaders. Und ich habe auch ein bisschen recherchiert und da gibt es viele Studien mittlerweile dazu. 98% des globalen Risikokapitals, des globalen Wagniskapitals gehen an Männer. Also ein Thema, das uns heute in diesem Podcast auch vielleicht ein bisschen beschäftigen wird. In Europa sind es nur 93%, aber würde sich das Tempo weiterhin so entwickeln, wird es 25 Jahre brauchen, bis zumindest 10% des globalen Wagniskapitals an Frauen gehen. Ja, jetzt kann man sagen, Startups und Spin-offs sind nur ein kleiner Teil des Wirtschaftsstandorts, aber ganz wesentlicher, denn sie sind für die Zukunftstechnologien mitverantwortlich. Und deshalb, glaube ich, ist es auch wesentlich wichtig, sich diesem Thema stärker zu widmen und möchte auch hier gleich an die Edeltraut überleiten. Warum machen wir denn so einen Podcast und wie hängt das jetzt mit dem zusammen, was ich gerade erzählt habe?
Ganz viel. Schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite und herzlich willkommen, Beate. Schön, dass du da bei uns dabei bist und wir mit dir diskutieren dürfen. Wir haben ja in diesem Podcast, in dieser Podcast-Reihe wirklich schon einiges behandelt und stellen ja das Thema Intellectual Properties immer in den Mittelpunkt und deswegen möchte ich hier sehr spezifisch schon darauf eingehen, weil man kann natürlich sozusagen das ganze Thema noch viel, viel breiter machen. Aber wenn ich spezifisch auf den Intellectual Property Bereich schaue, dann sehen wir ja auch, dass wir ein wahrlich großes Problem haben, was Frauen und Patentierungen anbelangt. Ja? Und Patente und Schutzrechte sind ein Ausdruck der Innovationskraft. Und nicht nur der Innovationskraft, sondern auch dessen, wie ich Innovationskraft ökonomisch auf einem Markt umsetzen kann. Das ist ja der einzige Grund, warum man sein Wissen tatsächlich schützt in einem ökonomischen Sinn, ist, dass ich mir einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen erarbeiten möchte und daher schütze ich mein Wissen. Und warum tun das Frauen so wenig? Das ist irgendwie sozusagen so die grundlegende Frage dahinter und die verbindet sich automatisch mit den Gründungen. Wir haben viel zu wenig Frauen, die Unternehmensgründungen forcieren oder die sich hier heranwagen, gerade wenn es in den Technologiebereich geht. Es geht immer noch, es ist leider immer noch ganz klassisch, es geht immer dann, wenn es um soziale Themen geht, dann sind die Frauen dabei, aber nicht, wenn es um Technologiethemen geht. Eine Ausnahme ist so ein bisschen der Life Science Sektor, aber da geht es halt sehr stark um Gesundheit. Das sind auch so klassische Frauenthemen. Aber die großen Technologiethemen oder andere große Technologiethemen, Life Science Sektor ist natürlich ein sehr großer, die adressieren Frauen noch viel zu wenig, obwohl wir, und das sehen wir aus den Studierendenzahlen schon, hier schon langsam eine Angleichung haben, und die reflektiert sich aber noch nicht in den Gründungszahlen. Und das ist sozusagen der hauptsächliche Grund, warum wir hier Frauen immer wieder motivieren wollen mit dem, dass wir sie begleiten ein Stück. Es ist natürlich eine große Risikoübernahme, und das ist etwas, wo Frauen einfach zurückhaltender sind als Männer, wissen wir auch aus ganz vielen Untersuchungen. Und wir wollen sie aber ein Stück begleiten und ihnen auch einen Teil des Risikos abnehmen. Schlicht, für mich ist das, ich sage es auch immer wieder, das ist für mich nicht eine frauenpolitische Frage, sondern schlicht eine wirtschaftspolitische Frage. Es ist ökonomisch aus österreichischer Perspektive einfach dumm, wenn man auf die Intelligenz von Frauen verzichtet.
Ja, danke für dieses starke Eingangsstatement, liebe Edeltraut. Liebe Beate, herzlich willkommen nochmal in unserer Runde. Die Abteilung, die du im BMK eben führst, hat den Namen Grundsatzangelegenheiten und Forschungseinrichtungen. Was können sich denn unsere Zuhörerinnen und Hörer denn darunter vorstellen?
Ja, vielen Dank. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und über dieses wirklich für uns so elementare Thema zu reden. Und das immer auch schon, warum ist ja meine Abteilung dafür zuständig? Also erstmal, ich hänge an diesem langen Ministeriumnamen, wie du es so schön aufgeführt hast, Tanja, bei dem Innovation und Technologie. Also das ist sozusagen mein Feld, in dem ich tätig bin, passt perfekt zu diesem Podcast. Und unsere Abteilung Grundsatzangelegenheiten, ja, da geht es eben um Grundsätzliches. Und genau diese Frage der Themen von wer erfindet, wer kommerzialisiert eine Erfindung, wer gründet, ja, aber auch welche Menschen arbeiten in Forschung, Technologie und Innovation. Das sind ganz grundsätzliche Fragen, die beschäftigen uns. So wie die Edeltraut es gesagt hat, einerseits geht es da um ganz harte wirtschaftliche Themen, aber es geht dann auch nochmal, und ich glaube, das sehen wir jetzt bei der Digitalisierung, um ganz große Themen für die Frauen. Ja, gestalten wir diese Innovationen mit? Und was passiert, wenn wir nicht dabei sind bei diesen Innovationen? Wir haben das jetzt im Bereich der künstlichen Intelligenz gesehen. Es gibt den Gender Data Gap, also viel, viel weniger Daten über Frauen, aber auch viel weniger Frauen in der Softwareentwicklung heutzutage leider. Und dann werden auf einmal Lösungen für die Gesellschaft entwickelt, die komplett an unserem Bedarf vorbeigehen. Also ich sehe das eine Thema Gründen, weil man eben erfolgreich sein will, als selbstständig sie verwirklichen will, aber auch, weil wir die neuen Technologien und die Innovationen von morgen für die Gesellschaft mitgestalten müssen. Und das müssen wir wirklich. Keiner macht das für uns sozusagen. Also das ist sozusagen mein Appell, auch diese Seite mitzubedenken. Und in meiner Abteilung kümmern wir uns um das Thema Menschen, Beschäftigung in Forschung, Technologie und Innovation und schauen eben einerseits auf die Attraktivität von diesem Sektor. Ist das attraktiv? Das sind die Fachkräfte von morgen. Wir schauen auf Nachwuchs. Also wer geht alle rein? Edeltraut hat es gesagt, wie schaut es aus mit dem Nachwuchs, mit den Studienteilnehmerinnen oder Studentinnen? Und wir schauen auf Qualifizierung von Fachkräften. Und auch da, glaube ich, schöpfen wir das Potenzial noch lange nicht aus. Wir haben immer noch einen Arbeitsmarkt, der sehr eingleisig ist, und wir nutzen das Potenzial von Quereinsteigerinnen gar nicht aus.
Dürfte ich da kurz nachfragen, Thema Attraktivität des Sektors. Wie würdest du das dann beurteilen? Wie gestaltet sich das derzeit?
Genau, leider. Da kommen wir wieder zur schönen Statistik. Wir haben einen Indikator, den wir sehr eng beobachten. Das ist eben die Beschäftigung in den F&E-Abteilungen der Tech-Unternehmen, sage ich jetzt einmal so salopp, ja, und auch natürlich der Forschungseinrichtungen. Aber hier ist der Frauenanteil noch sehr gering, trotzdem, dass wir seit über 20 Jahren da sehr viel Akzente setzen. Und in unseren Tech-Unternehmen ist die Kultur wahnsinnig männerdominiert. Weniger als 20% der Beschäftigten sind Frauen. Und wenn man eben so einseitige Kulturen hat, dann weiß man auch aus Studien, das ist wenig attraktiv für die anderen. Also es ist auch für Frauen, egal wie sehr wir die fördern, wenn sie einmal in so eine Kultur reinkommen, meist nicht attraktiv da drin zu bleiben. Und das zeigen die anderen Statistiken. Wir haben einfach in der Forschungstechnologie-Innovationsszene bei Frauen eine viel höhere Dropout-Quote als bei Männern. Also dahinter verstecken sich oft sehr viel so Kulturfaktoren. Aber darauf werde ich eh später noch eingehen.
Ja, genau. Das Thema Kultur ist nämlich ein sehr, sehr gutes Stichwort. Da möchte ich nämlich auch noch etwas nachfragen. Du hast ja auch viel Zeit in Deutschland verbracht und dort ja auch gearbeitet und gelebt. Was würdest du sagen, sind so die drei Punkte, die sich da jetzt Richtung eben Frauen, Frauen in der Forschung, Frauen aber auch im Gründungssektor am meisten zu Österreich unterscheiden?
Also aus der Vogelperspektive unterscheidet sich da leider nicht sehr viel. Also die Dachländer Deutschland, Österreich, Schweiz sind unisono immer unter den Letztplatzierten, wenn es darum geht. Ich selber hatte das Glück, ich war in Berlin 10 Jahre und da war es wirklich anders. Also klar ist es eine Großstadt, aber Berlin hatte einfach von der Zeit her noch, als es auch Ostdeutschland gab und dort eine ganz andere Rollenverteilung in der Gesellschaft herrschte, da war ein anderes Rollenverständnis da. Also es gab viel, viel mehr Frauen, die ich kennengelernt habe, die wirklich Vollzeit gearbeitet haben, die auch wirklich Top-Jobs genommen haben. Also eine der ersten, die ich kennengelernt habe, war Staatsanwältin mit 3 Kindern im Kindergarten. Ja. Und also man merkte, das war in Berlin mehr der Anspruch, dass es sich wirklich diese Aufgabe der Kinderbetreuung unter den Eltern verteilt wird und die Frau nicht automatisch, du hast jetzt Kinder, jetzt bist du Teilzeit. Ja. In Österreich ist das noch so, eins ist eine Gleichung, ja. Kinder ist Teilzeit. Das war in Berlin nicht so. Ja, und dadurch hat sich einiges verschoben. Und ich glaube, auch die jüngeren Generationen denken inzwischen schon anders. Das merken wir in Österreich auch. Also gibt es schon eine Veränderung.
Ja, Gott sei Dank gibt es eine Veränderung. Und Gott sei Dank tut sich auch was in dem Bereich. Vielleicht noch zu wenig, dass man wirklich von einer großen Wende sprechen könnte. Aber Edeltraud, wir haben es in den letzten Malen auch immer wieder mal diskutiert. Es braucht Role Models, es braucht Vorbilder. Es tut sich gerade im Bereich nicht nur der Gründungen und Frauen vielleicht zu wenig, sondern eben auch im Bereich der Patentierungen. Du hast das eingangs auch schon angesprochen. Was tun wir jetzt als Austria Wirtschaftsservice? Was tut insbesondere aber auch der NCPIP als nationale Kontaktstelle für Innovationsschutz zu diesem Thema?
Ich möchte vielleicht vorher noch den Kulturgedanken aufgreifen, weil ich glaube auch, das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg, wenn wir da nicht kulturelle Änderungen irgendwie zustande bringen. Und das ist immer das Schwierigste. Das geht nicht, das kann man nicht verordnen, sondern das müssen die Menschen erleben und mitgestalten wollen und mittragen, sonst wird es keine Kulturänderung geben. Deswegen dauert es auch so lange und ist wirklich, ich sage immer, das ist wirklich das Bohren dicker Bretter. Und ich bin jetzt schon das eine oder andere Jahr in diesem Geschäft und bin manchmal schon sehr ungeduldig. Bin froh, dass irgendwie neue Generationen von Frauen kommen, die da noch einmal wieder eine andere Dynamik reinbringen. Aber letztlich will ich zum Beispiel über das Thema Kinderbetreuung nicht mehr reden. Man redet nur bei Frauen, egal ob sie in der Wissenschaft sind oder ob sie ein Unternehmen gründen, es werden immer nur Frauen gefragt, ja, wie machst du denn das irgendwie? Ja? Also es ist immer völlig klar, kulturell ist es in Österreich, dass für die Kinderbetreuung die Frau zuständig ist und damit sozusagen dieses Thema gelöst werden muss. Und das müssen wir endlich überwinden. Es fragt keinen Mann irgendwie, wie machst du das mit der Kinderbetreuung? Ja? Und daher, solange wir diese Form der Gleichberechtigung und Gleichbewertung irgendwie nicht haben, werden wir das Ziel nicht erreichen. Und ich bin nicht mehr bereit, über Kinderbetreuungseinrichtungen für Frauen zu reden, sondern das muss so eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir endlich aufhören, darüber zu reden und sagen, wie kann diese Arbeit unter Anführungszeichen gleichwertig verteilt sein. Das ist der Schlüssel zum Erfolg, ohne Zweifel. Ja? Und da kann ich mit Förderungsmaßnahmen so viel tun, wie ich will, werde ich immer nur kleine Schritte machen können, aber der große Hebel sind kulturelle Veränderungen. Und was wir jetzt sozusagen dazu beitragen können, ist, dass wir versuchen, bei uns im Unternehmen, mit was unsere Dienstleistungen anbelangt, hier einen Kulturbeitrag auch zu leisten. Das tun wir auch immer. Bei all diesen Programmen stehen immer Frauen im Vordergrund, damit irgendwie klar ist, der Ansprechpartner ist eben kein Ansprechpartner, sondern eine Ansprechpartnerin für alle Unternehmen, die sich diesem Thema verschreiben, die sich Innovation verschreiben, die sich IP verschreiben. Und damit sinkt sozusagen ein bisschen die Hemmschwelle. Wir machen ganz viele Veranstaltungen, wo wir zeigen natürlich, was können Frauen erreichen, was haben sie erreicht. Auch dieses Zusammentreffen und einander unterstützen und darüber zu reden, was sind die Herausforderungen im Geschäftsleben, was sind die tagtäglichen Herausforderungen, wie kann ich da unter die Arme greifen. Und das ist das, was ich für zentral halte, wo ich hoffe, dass wir als kleine Institution sozusagen einen kleinen Beitrag leisten können zu einer Kulturveränderung.
Jetzt sind wir natürlich ein Bestandteil des gesamten Innovationsökosystems Austria Wirtschaftsservice. Es gibt auch andere Player, mit denen wir sehr intensiv zusammenarbeiten. Ein Partner ist auch das österreichische Patentamt. Das fällt in deine Verantwortung, Beate. Vielleicht möchtest du uns auch ein bisschen erzählen, was die so für Schwerpunkte setzen, um gerade auch Frauen und Patentierung voranzutreiben.
Ja, ganz genau. Also einmal noch volle Unterstützung Edeltraut. Ich sehe das auch. Wir müssen an allen Ecken und Enden, wo wir arbeiten, versuchen, eine positive Kulturveränderung zu gestalten und positiv zu gestalten. Das tun wir bei uns im Ministerium und das macht auch das ÖPA. Und wir hatten, wie gesagt, vielleicht können die das auch selber nochmal genauer darstellen oder später erklären, aber im Endeffekt haben sie eben auch eine Studie gemacht, um hinter die Kulissen zu blicken. Nur 8% aller Patentanmelder Innen sind Frauen. Ja. Das ist eklatant. Wir sind österreichisches Schlusslicht und sie haben angeschaut, warum ist das so? Und ihre Schlussfolgerung war eben auch, es müssen mehrere Maßnahmen sein. Man kann natürlich die Grundkultur nicht ändern, aber was wir tun, und das ist mir auch eine Herzensangelegenheit, wir werden eine Novellierung des Patentgesetzes haben. Das muss sein, da müssen Aktualisierungen und so weiter vorgenommen werden. In dieser Zeit werden wir aber auch endlich in Österreich die verpflichtende Erfinderinnenmeldung vornehmen. Das ist international Standard, das ist in Österreich noch nicht. Und ich glaube, da fehlt ein wichtiger Anreiz, weil wenn ich etwas erfinde, aber gar nicht genannt werde oder in dieser Kommerzialisierung gar nicht vorkomme, dann ist das ein falsches Signal. Aber eben auch, glaube ich, wir brauchen mehr Draufsicht, wer erfindet denn alle? Und vielleicht ergibt das dann sozusagen auch eine Veränderung hintenrum. Das ist eine sozusagen systemische, politische Geschichte. Dahinter macht aber das Patentamt dann ähnlich wie die AWS ganz konkrete Services und Dienstleistungen. Sie haben ein neues Mentoring-Programm, das nennt sich Body for Her, also ist explizit für Frauen und von Frauen. Es gibt kostenlose Patentrecherchen, es gibt die IP Academy, wo man auch wirklich sagen kann, ich brauche da noch mehr Wissen. Und so. Also hier wird viel gemacht. Vielleicht würde ich es bei dem belassen und würde sagen, ich glaube, wir haben unter allen Organisationen, Agenturen inzwischen einen sehr starken Schulterschluss, um hier im System andere Weichen zu stellen.
Definitiv, das ist auch wesentlich. Wir arbeiten im Rahmen des NCPIPs, also dem National Contact Point for Intellectual Property, auch noch sehr intensiv mit der FFG zusammen. Und ich möchte nur kurz von einem Treffen berichten. Das war am 4. Juni, also hat vor kurzem stattgefunden. Da ging es ums Thema der Wissensvalorisierung, ein Thema, das ich nachher noch auch kurz in der Tiefe adressieren möchte. Aber da war vor allem der Fokus, auch mal die Zielgruppe zu erweitern, auch den Blick nicht nur in den Technologie- und klassischen Innovationssektor zu haben, sondern sind wir weitergegangen und haben uns auch Personen und insbesondere auch viele Frauen aus dem Kultur- und Kunstbereich eingeladen. Weil genau auch diese Schnittstelle sehr essentiell ist, dort auch viel Innovation passiert und das aber auch ein besonders prekärer Raum ist, in dem wir uns bewegen. Trotzdem viele Frauen dort auch sich versuchen, weiterzuentwickeln. Aber das Thema Wissensvalorisierung ist eins, das uns auch generell dieses Jahr stärker begleiten wird. Edeltraut, die Frage an dich, warum ist denn das ein wesentliches Thema, Wissensvalorisierung und Verwertung? Und was steht denn da auch so an in nächster Zeit?
Ist ja interessant, in allen Bereichen, auch in Innovationsbereichen oder vielleicht dort sogar im Besonderen, versucht man immer wieder neue Begrifflichkeiten auch einzuführen. Und die Wissensvalorisierung ist für mich ein relativ neuer Begriff und beschreibt eigentlich den Prozess der Schaffung eines sozialen und wirtschaftlichen Werts aus Wissen. So ist die Definition. Und das ist natürlich, dahinter steckt letztlich auch die Verwertung, so wie du es schon angesprochen hast. Aus einer ökonomischen Perspektive geht es natürlich immer um die Verwertung des eigenen Wissens und da legen wir in der nächsten Zeit sozusagen einen Fokus darauf. Wir unterstützen ja aus AWS-Sicht die Unternehmen wirklich, wenn es darum geht, ihre IP-Strategie zu entwickeln, wirklich als Teil der Innovationsstrategie die IP-Strategie zu entwickeln und da spielt natürlich das Thema Verwertung eine ganz entscheidende Rolle.
Wirklich wesentlicher Punkt, den wir da adressieren, aber einen, den ich auch noch erwähnen möchte, ist jetzt abseits zu dieser Instrumentarien, die wir verwenden und da möchte ich mich wieder an dich wenden, Beate. Wir leben derzeit in einer Zeit der sogenannten Wissensökonomie, das heißt, es geht stark um die Daten, die wir verarbeiten, welche Fakten wir daraus ableiten können, welches Wissen wir schaffen und wie das auch verarbeitet wird. Was wir vielleicht öfters mal vergessen, ist so dieser Kleber, also der Clou, der auch die Menschen zusammenbringt. zusammenhält. Das Thema Beziehungen, das Thema respektvoller Umgang, Wertschätzung, das sind alles Themen, die oftmals sehr als feminin bezeichnet werden, dass wir vielleicht auch mal in der Gesellschaft gar nicht so viel Beachtung finden wie diese klar abgrenzbaren, messbaren Werte. Jetzt ist es aber bei dir in der Abteilung so, dass du auch viele so Frauenförderungsprogramme ganz explizit begleitest. Welche Rolle spielen denn da diese klassischen als weiblich definierten Skills?
Wir sind natürlich Innovation und Technologie und bei uns ist alles meistens sehr technologiegeleitet. Das heißt, auch unsere Frauenförderprogramme fokussieren natürlich auf diesen Sektor der naturwissenschaftlich-technischen ausgebildeten Frauen oder jene, die in diesem Bereich arbeiten. Da hast du völlig recht. Ich finde eben auch hier wieder das Beispiel KI gezeigt, dass wir stärker, wie wir es eh schon seit Jahren wollen, auf das Transdisziplinäre schauen müssen, also diese unterschiedlichen Disziplinen, die es braucht, um aus Technologien Innovationen zu machen. Denn eine Technologie alleine kann nicht erfolgreich sein. Seit der Corona-Zeit wissen wir das. Wir haben die beste Impfung, wir haben die besten Medikamente. Wenn wir nicht verstehen, wie das in die Gesellschaft am besten aufgenommen wird, was gewünscht wird, wie der Bedarf ist, wie damit umgegangen wird, dann nutzt uns die Technologie alleine nichts. Und ich sehe es auch so, dass da Qualitäten notwendig sind, die oft aus den Sozialwissenschaften kommen, wo wir einen viel höheren Frauenanteil haben per se. Aber auch, ich habe Wirtschaft studiert, gerade im Marketing sind sehr viele Frauen, ja. Und man sieht das auch, vielleicht kommen wir da wieder auf die Startups zurück. Also ich kenne auch ein bisschen so das Spin-off-Thema und man hat eben auch gemerkt, natürlich auch ein Gründungsteam muss interdisziplinär sein und ohne die Technologie und das IP geht oft nichts, aber es geht auch nichts, wenn man den Markt nicht versteht und wenn man das Ganze nicht gut pitchen kann, nicht gut verkaufen kann, nicht sehen kann, wo ist da der große gesellschaftliche Bedarf? Und ich finde eben, genau da müssen wir hin, mehr Vielfalt. Und zwar nicht Vielfalt im Aussehen, sondern Vielfalt in den Köpfen. Leute, die unterschiedliche Perspektiven haben, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Werte auch, die sich aneinander reiben. Und daraus entsteht eigentlich meistens ein gewinnendes Konzept für die Gesellschaft. Und wir erkennen, dass wir da oft wirklich noch auf einem oder zwei Augen blind sind. Also sowohl in der Politik, da gab es jetzt auch eine neue Studie zu den Politikstrategien, dass da eben auch oft gar nicht versucht wird, wirklich diese unterschiedlichen Lebenswelten der Personen zu erfassen, für die man das macht, genauso wie eben im Forschungstechnologie- und Innovationsbereich. Ja. Kurzum, was machen wir jetzt mit unseren Initiativen? Wir bleiben natürlich stark in der Frauenförderung, aber wir starten jetzt dann eine große neue Initiative, die eben darauf anziehen soll, mehr mit dem Thema Vielfalt und Teilhabe in Forschung, Innovation zu machen. Und wir wollen das Top-Management an Bord holen. Darüber haben wir nur so hinter, sozusagen, es ist ein bisschen angeklungen, ja. Aber wenn Frauen nur unter sich bleiben und sich Frauen gegenseitig stützen, dann ist das okay. Aber die Unternehmenskultur, die Führungskultur kommt eben von oben und wir brauchen das Top-Management an Bord. Ja. Und mit dieser neuen Initiative wollen wir das machen. Wir wollen viel, viel stärker mit dem Management zusammengehen. Wir wollen sehen, warum ist es ein Mehrwert? Wie können wir eben vielfältiger werden, um mehr Personen, mehr Beschäftigte in Forschung, Technologie, Innovation zu gewinnen, aber eben auch, um Innovationen zu entwickeln, die trefffähig für die Gesellschaft sind. Und wir sehen das jetzt Energiewende, Mobilitätswende und so weiter. Wir können das nur schaffen, wenn wir Innovationen bringen, die technologiebasiert sind, die aber den Nerv der Gesellschaft treffen, die wirklich akzeptiert sind, angenommen sind, die einen Mehrwert schaffen. Nur dann. Und dafür, glaube ich, brauchen wir viel mehr Vielfalt in der Forschung selber.
Also Vielfalt ist ein Thema, das uns auch sehr am Herzen liegt. Deshalb möchten wir auch in diese Podcast-Reihe mal ganz unterschiedliche Persönlichkeiten einladen. Das bringt mich leider auch schon zum Ende der heutigen Unterhaltung. Also vielen Dank für die wirklich höchst spannenden Einblicke. Zum Schluss möchte ich wie gewohnt noch einen Word-Rap machen. Ich beginne zuerst mit dir, Beate, und würde dann zur Edeltraut übergehen. Ich starte einen Satz und bitte euch, den Satz jeweils zu Ende zu führen. Innovationsschutz ist für Frauen
ein Sprungbrett.
Weibliche Gründung ist
eine tolle Möglichkeit, sich auszuprobieren und weiterzuentwickeln, aber man braucht immer ein Gründungsteam.
Ich möchte Frauen für ihren Karriereweg mitgeben.
Sehr langweilig, aber der Weg ist das Ziel. Oder man kann auch sagen, im Rückblick macht irgendwie dann immer alles Sinn.
Danke dir, Beate. Edeltraut, Innovationsschutz ist für Frauen
wie für Männer unverzichtbar.
Weibliche Gründung ist
einfach eine ökonomische Notwendigkeit für den Standort Österreich.
Und ich möchte Frauen für ihren Karriereweg mitgeben.
Kommt zur AWS und fordert uns richtig heraus.
Passt, da bin ich mit dabei. Freue mich auf die Challenges, die uns erwarten. Vielen Dank euch beiden fürs Gespräch. Vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, fürs Reinhören. Und wir freuen uns auf Rückmeldungen und aufs Zuhören beim nächsten Mal. Danke.